Wir kommen zum Text von heute. Vielleicht kennst du den Ausdruck, wer es glaubt, wird selig. Schon mal gehört? Was ist damit gemeint? Wenn jemand sagt, ja, wer es glaubt, wird selig, ist doch häufig so gemeint irgendwie, das nimmt ja kein Mensch ab. Ja, wirklich kann nicht dein Ernst sein. Und viele denken genau so über den christlichen Glauben. Und von der Aussage an sich haben sie ja gar nicht so viel Unrecht. Wer das glaubt, der bekommt wirklich, wird gesegnet und wird selig. Und wie wir in der heutigen Geschichte sehen, hängt Glauben und Segen sehr stark zusammen. Aber dabei kommt es, und Richard hat es in der Einleitung auch schon gesagt, sehr stark auf das S an. Wer es glaubt, wird selig. Ja, was ist es? Nicht irgendetwas, sondern wer an ihn glaubt, wer an Jesus Christus glaubt. Wir alle glauben gewisse Aussagen und bezweifeln andere. Das ist Teil unseres Lebens. Aber nicht der Glaube macht selig, sondern Gott gibt den Segen durch den Glauben. Und deswegen wollen wir heute von Abraham lernen. 1. Mose 12, wenn du mitlesen möchtest. Ich lese es vor. Ich lese zuerst nur Vers 1. 1. Mose 12. Und wir beginnen in Vers 1. Dann heißt es, und der Herr sprach zu Abraham. Und kurze Erklärung, wenn du nicht damit vertraut bist. Ja, es heißt Abraham. Sein Name wird später zu Abraham geändert. Ist die gleiche Person. Also nur, dass du weißt, warum das so steht. Der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Also, wir wollen zuerst sehen die Voraussetzung. Abraham kam ursprünglich aus Ur. Ur ist hier unten. Und er soll in das Land gehen, das Gott ihm zeigen wird. Und zu dem Zeitpunkt weiß er gar nicht, was dieses ist. Aber geh los und ich werde dich führen. Und in Josua 24, Vers 2, ich habe das hier auch an der Leinwand, da heißt es, so spricht der Herr, der Gott Israels, jenseits des Stroms haben eure Väter vor Zeiten gewohnt, und zwar Terach, der Vater Abrahams und der Vater Nahors, und sie dienten anderen Göttern. Was ist gemeint? Jenseits des Stroms, gemeint ist der Euphrat. Denn das war da auf der anderen Seite vom Euphrat. Und sagte, die waren dort und die ganze Familie waren Götzendiener gewesen. Sie haben nicht an den lebendigen Gott geglaubt. Aber Abraham hört dann Gottes Stimme und den Auftrag, seine Heimat, seine Familie zu verlassen und in das Land zu gehen, das er ihm zeigen wird. Und interessant bei dieser ganzen Aussage ist, dass, wenn wir gleich ein bisschen weiterkommen, dass genau das, was er jetzt verlassen soll, dass Gott sagt, ich werde es dir geben. Ich werde dir Verwandtschaft geben, ich werde dir ein Land geben und ich werde dir Segen geben. Kommen wir gleich noch dazu. Nun, ich weiß nicht, wie du darüber denken würdest oder auch was uns manchmal zurückhält, Schritte des Glaubens zu gehen. Aber im Neuen Testament wird dieser Schritt, wozu Abraham ja aufgefordert wurde, Buße genannt. Was hat das denn damit zu tun? Okay. Er sagte, verlasse das Land, die Verwandtschaft und das, was dich bisher bindet, das, woran du deine Hoffnung gesetzt hast. Verlasse das und vertraue mir und folge dem Weg, den ich dich leiten werde. Nun, wenn wir an Buße denken, wir denken häufig so an Strafe, Bußgeldbescheid. Ja, ich muss eine Strafe bezahlen. Aber es bedeutet eine Abkehr von der Sünde und eine Hinwendung zu Gott. Und viele meinen, ich brauche das nicht. Ich habe doch so viel Böses gar nicht getan. Aber ich glaube, für die meisten von uns ist es nicht, dass wir vielleicht dieses ganz Schlimme getan haben, wobei auch das in Proportion zu sehen ist. Jesus hat gesagt, ne, wer schon seinen Bruder hasst, hat Mord in seinem Herzen begangen. Aber stell dir vor, dein Vorgesetzter gibt dir morgen bei der Arbeit eine Anweisung und du ignorierst die komplett. Und der Chef ruft dich zu sich und sagt, hey, ich habe dir einen Auftrag gegeben und du hast das komplett ignoriert. Und du sagst, ja, ich habe doch nichts Böses getan. Dann, warte mal, vielleicht hast du jetzt nicht die ganze Firma in Brand gesteckt, aber du hattest eine Anweisung und du hast sie ignoriert. Das ist nicht einfach neutral. Gott hat uns geschaffen und hat uns einen Auftrag gegeben. Und wenn ich sage, ist mir völlig wurscht, ich mache mein eigenes Ding, dann ist das nicht neutral. Und deswegen sagt die Schrift, wir sind alle Sünder und haben uns gegen Gott gewandt. Nun, wir wissen nicht, wie diese Stimme klang. Abraham, verlass all dieses und komm und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und wir wissen auch nicht, woran hat Abraham das erkannt, dass das jetzt der wahre, lebendige Gott ist. Aber was wir wissen, ist ganz interessant. Bei seiner Geburt waren es ungefähr 300 Jahre nach der Flut. Denn im Kapitel direkt vorher, in Kapitel 11, haben wir ein Namensregister und wie lange die gelebt haben. Und wenn du es zusammenzählst, sind es 300 Jahre nach der Flut. Und bei Noah steht, er lebte nach der Flut 350 Jahre. Das heißt, wenn meine Mathematik noch funktioniert, hat Noah noch gelebt, als Abraham geboren wurde. Es sind 10 Generationen, kannst du es nachzählen, 10 Generationen zu dem Zeitpunkt, er kannte eventuell, ich weiß nicht, ob sie am gleichen Ort gelebt haben, aber er lebte zumindest noch. Und in der Zwischenzeit hatte der Turmbau von Babel stattgefunden. Und als Folge dessen waren jetzt die verschiedenen Sprachen entstanden und die Menschen sollten sich auf der Erde verteilen. Das hatte Gott schon im Voraus gesagt gehabt. Und das war bei Babel da. Ja, sie waren jetzt hier unten in Ur und er sagte, nee, verlass das. Und du sagst, naja, wenn das in dieses Land gehen sollen, das ist doch ein Riesenumweg, dass sie da oben erst nach Haran gehen und dann wieder runter. Warum nicht so? Gibt einen guten Grund. Das dazwischen ist, wie wir heute Saudi-Arabien kennen, das ist Wüste. Du kannst nicht einfach da mit dem ganzen Haushalt mal 40 Tage quer durch die Wüste gehen. Also sie sind dem Fluss gefolgt und dann dem Weg oben rum. Das ist der Grund, warum sie so gegangen sind. Und Terach, der Vater Abrahams, machte einen Anfang. Wir lesen, wenn du 1. Mose 12 aufgeschlagen hast, direkt die Verse vorher, die letzten beiden in Kapitel 11. Dort heißt es, und Terach nahm seinen Sohn Abram und Lot, den Sohn Harans, seines Sohnes Sohn, und Sarai, seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abram, und sie zogen miteinander aus Ur, der Stadt der Chaldäer, um in das Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen nach Haran, da oben, und wohnten dort. Und die Tage Terachs betrugen 205 Jahre, und Terach starb da oben in Haran. Hatten jetzt quasi den ersten Teil getan, verlass, wo du herkommst, aber gehe in das Land, das ich dir zeigen werde. Da waren sie noch nicht. Und Gott forderte von Abraham jetzt einen weiteren Schritt, nämlich ihm zu vertrauen. Er sollte seine Herkunft und sein Reichtum verlassen und auf Gott vertrauen. Ja. Vorher, was er hatte, und wenn wir gleich auch lesen, wie er das verlassen hatte, der hat eine ganze Menge mit sich genommen. Ja, aber er sagte, ich möchte, dass du das hinter dich lässt. Dass dein Vertrauen nicht darauf ist, hier ist ja meine Verwandtschaft, 10 Generationen. Wir sind hier fest verwurzelt. Sondern zu sagen, ich möchte dich führen. Und ich möchte mit dir etwas Neues anfangen. Und die Voraussetzung dafür ist, dass wir uns nicht binden oder gebunden bleiben an all dieses Irdische. An diesen, oh, ich kann das nicht aufgeben, denn hier sind meine Reichtümer. Was bedeutet das denn, wenn ich jetzt all dieses verlassen würde? Ja, das war die Voraussetzung. In dem Sinne, Buße zu tun, zu sagen, ich verlasse, ich vertraue nicht länger auf meine Karriere, auf meinen Beruf, auf meinen Ruf in der Gesellschaft, auf meine Stellung, auf meine Anstellung, auf meine Gesundheit, sondern ich erkenne, Herr, ich brauche dich. Und ich will deiner Führung folgen und will dir glauben, dir vertrauen. Das war die Voraussetzung, Vers 1. Verse 2 und 3 in Kapitel 12. Da spricht Gott weiter und sagt, und ich will dich zu einer großen Nation machen. Und ich will dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Sehen. Zweitens, die Verheißung. Gott gibt Abraham hier eine Reihe von Verheißungen, was er tun wird. Und ich habe das in drei Bereiche geteilt. Nummer eins, ich werde dich zu einer großen Nation machen. Und das verspricht er, obwohl er zu dem Zeitpunkt kein Kind hatte. Wieder zurück, Kapitel 11, Vers 30. Sarai aber war unfruchtbar, sie hatte kein Kind. Das ist doch irgendwie doppelt, ne? Also, aber es war betont hier, sie konnte kein Kind haben, sie hatte kein Kind. Und Gott verspricht hier dieses, ich werde dich zu einer großen Nation machen. Nun, jetzt sind sie in dieses Land gegangen, Abraham hat ihm vertraut und wir wissen nicht ganz genau, wie viel Zeit vergangen ist bis Kapitel 15. Aber wenn du umschlagen möchtest zu Kapitel 15, in Kapitel 15 heißt es dann in den ersten 5 Versen, nach diesen Dingen sind ein paar Ereignisse geschehen, auf die kann ich jetzt nicht eingehen, aber da geschah das Wort des Herrn zu Abraham in einem Gesicht so. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dir ein Schild, ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Da sagte Abraham, Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe ja doch kinderlos dahin und Erbe meines Hauses, das wird Eliezer von Damaskus. War vermutlich einer seiner Knechte. Und Abraham sagte, siehe, mir hast du keinen Nachkommen gegeben und siehe, der Sohn meines Hauses wird mich beerben. Sohn meines Hauses ist eben dieser Knecht. Okay? Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm. Nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem Leibe hervorgeht, der wird dich beerben. Und er führte ihn hinaus und sprach, blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Sie sind jetzt schon eine Weile im Land und Abraham sagt, ja, mit diesem ersten großen Nation, das wird irgendwie nichts, weil wir können kein Kind haben. Und Gott sagt, komm mit heraus, in der Nacht, schau zum Sternenhimmel und das nicht in irgendeiner Stadt, sondern auf dem Land, wo keine Stadt den Blick trübt und schau in dieses Universum, was ich gemacht habe und so groß werde ich deine Nachkommenschaft machen. Nun, wer die Geschichte kennt, weiß, dass Abraham vom Auszug aus Haran, wo er dann tatsächlich losgegangen ist, nachdem sein Vater gestorben ist, bis dass er seinen Sohn Isaak bekommen hat, 25 Jahre warten musste. Wir haben vorhin schon Römer 4 gelesen. Ich tue es noch einmal, einen Ausschnitt davon hier an die Leinwand. Römer 4, Vers 18. Über Abraham sagend, der gegen Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt hat, damit er ein Vater vieler Nationen wurde. Nach dem, was gesagt ist, so soll deine Nachkommenschaft sein. Und nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war und das Absterben des Mutterleibes der Sarah und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Und er war völlig gewiss, dass er, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Klar, er hatte manchmal auch seine Zweifel. Wir haben gerade davon gelesen, wie soll das passieren? Es ist schon so viel Zeit vergangen. Aber wie konnte er der Vater des Glaubens sein? Es steht hier drin. Er schaute nicht auf seinen Leib, auf seine eigene Fähigkeit, sondern er schaute auf den, der es versprochen hat. Und sagte, Gott, du bist in der Lage, selbst wenn ich 100 bin und das menschlich nicht möglich ist, dir ist nichts unmöglich. Und vielleicht bist du in einer Situation und sagst, das ist einfach, ich sehe keine Hoffnung mehr. Ich weiß nicht, wie das noch gut ausgehen soll. Ich weiß nicht, wie ich aus der Situation wieder rauskomme. Und wir können auf die Situation schauen und am Verzweifeln sein. Oder wir schauen auf den, der versprochen hat, ich bin bei dir alle Tage. Und ich vertraue ihm und sage, Gott, du bist in der Lage, für mich zu sorgen. Du hast versprochen, dass deine Gnade jeden Morgen neu ist. Und ich glaube dir, ich glaube, dass das, was du versprochen hast, du es auch erfüllen kannst. Das ist, was Abraham hier getan hat. Das heißt, schaue auf Gott, nicht auf die Umstände. Und wenn ich das sage, meine ich nicht, blende alle Umstände aus und lebe in einer Traumwelt. Ich sage, wir schauen nicht nur auf die Umstände, sondern wir schauen auf Gott und seine Fähigkeit. Weil häufig, du musst dir das so vorstellen, wenn manchmal unsere Umstände kommen uns wie ein Berg vor, ein Berg an Schwierigkeiten. Ja? Und du siehst diesen vor dir und dann sagst du, naja, ich glaube auch an Gott, aber der ist irgendwo hinterm Berg. Und dann scheint es dir unmöglich. Du sagst, diesen Berg, den schaffe ich nicht. Aber wir müssen es andersrum machen. Wir müssen Gott zwischen uns und den Berg stellen. Und dann siehst du den Berg gar nicht mehr. Ja? Sondern ich vertraue darauf und sage, Gott, du bist in der Lage. Du kannst mich auf deine Schultern nehmen und dann bin ich schon über alle Berge. Ja? Ich kann dir vertrauen, dass du für mich sorgst. Aber ich muss auf den Herrn mehr schauen als auf die Umstände. Wenn nicht Gott für mich irgendwo distanziert ist, irgendwo weit weg, hinter allen Bergen, dann wird er mir nicht helfen. Aber wenn ich darauf schaue und sage, Gott, du bist nah und ich vertraue dir, dann kannst du mir auch über alle Herausforderungen helfen. Bei Gott ist nichts unmöglich. Ich habe mit meiner Familie einen Teil wieder geschaut von einem, vielleicht kennst du den christlichen Film Facing the Giants. Geht um so eine Footballmannschaft. Aber am Ende dessen, dort kommt dieser Coach von dieser Footballmannschaft und die haben gerade diesen Sieg errungen. Und er geht zu einem jeden Spieler hin und sagt, hast du das gesehen? Was ist Gott unmöglich? Und alle antworten, nichts. Ja, und sie hatten selber aber eine große Herausforderung in der Familie gehabt. Und seine Frau kommt im Anschluss, nachdem er dann endlich ganz geschafft nach Hause kommt, und sagt, sie hatte in der Kabine mitgehört und sagte, mein Mann mit der ganzen Problematik, die sie hatten, das war auch über Kinderlosigkeit, und schaut ihn an und sagt, was ist Gott unmöglich? Und sie hatten gerade an dem Tag erfahren, dass sie ein Kind bekommen werden. Und er hatte das noch nicht erfahren. Ja. Und sagte, nichts ist Gott unmöglich. Ja, zu sagen, wir schauen auf den Herrn. Manchmal scheint es uns so unmöglich. Wenn wir auf die Politik schauen, wenn wir auf die Wirtschaft schauen, wenn wir auf unsere eigene Situation schauen, wenn wir auf den Gesundheitsbericht schauen, dann sagen wir, unmöglich. Aber was ist unserem Gott unmöglich? Abraham schaute nicht auf seinen ersterbenden Leib, nicht auf sein eigenes Alter, nicht auf seine Fähigkeit, sondern auf den, der es verheißen hat. Und er gewann Hoffnung und lebte in diesem. Hatte ihm versprochen, ich werde eine große Nation aus dir machen. Zweitens hat er ihm versprochen, ich werde dir ein neues Land geben. Nun, das ist in Vers 1 so ein bisschen angedeutet. Gehe in das Land, das ich dir zeigen werde. In Kapitel 15, daraus hatten wir eben schon ein bisschen gelesen, da wird es in Vers 7 explizit erwähnt. Also in Kapitel 15, Vers 7, 1. Mose, dort heißt es, Gott sprach zu ihm, zu Abraham, ich bin der Herr, der dich herausgeführt hat aus Ur, der Stadt der Chaldäer, um dir dieses Land zu geben, es in Besitz zu nehmen. Gott hat ihm das versprochen. Nun, die ganze Zeit, die er mittlerweile dort war, ist er in Zelten da herumgereist. Und deswegen fragt er direkt im nächsten Vers, Vers 8, und er sagte, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es in Besitz nehme? Und dann kommt ein Ereignis, dass wenn du es liest, du sagst ein bisschen so, was ist hier los? Gott sagt, nimm dir ein paar Opfertiere, zerteile sie, leg eine Hälfte hierhin, eine Hälfte dahin, und dann kamen die ganzen Vögel, er verscheuchte sie, und in der Nacht fällt er so ein Schlaf, und dann kommt ein Feuersäule, die den Herrn repräsentiert, und geht durch diese Tierhälften hindurch. Du sagst, okay, was soll das denn bedeuten? Für die war es nicht ganz ungewöhnlich. Zur damaligen Zeit haben sie Verträge so geschlossen. Das hieß zu sagen, wir machen ein Versprechen, dass wir unseren Teil des Versprechens halten. Und die Praxis war, dass sie gesagt haben, wir opfern ein paar Tiere und wir legen die Hälften auseinander. Und dann gehen die beiden Vertragspartner nebeneinander durch diese Opferhälften durch und sagen damit, wenn ich meinen Teil der Verheißung dieses Abkommens nicht halte, soll es mir so ergehen wie diesen Tieren. Das ist einfach, wir nehmen heutzutage, wir schreiben alles auf und unterschreiben. Das ist, wie wir Verträge machen. Das ist, wie sie es damals gemacht haben. Das war nicht ganz ungewöhnlich. Wir haben ein paar alte Auszüge von Schriften, wo sie das so praktiziert haben. Das Ungewöhnliche hier war, nur Gott ist durchgegangen. Das heißt, es ist ein einseitiges Versprechen. Gott sagt, ich verspreche, ich werde das tun. Und du musst gar nichts versprechen, Abraham. Du schaust einfach nur zu. Du siehst, wie ich dir das verspreche. Das heißt, die Erfüllung ist nicht vom Gehorsam Abrahams abhängig. Und das sieht man auch in unserem Text in den Versen 2 und 3 in 1. Mose 12. Er sagt, ich will dich zu einer großen Nation machen. Ich will dich segnen. Ich will deinen Namen groß machen. Ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Okay? Es ist immer, was Gott tun will. Er sagt nicht, wenn du dieses tust, dann werde ich das tun. Sondern, okay, du hast mir vertraut, Vers 1, du hast die Voraussetzung erfüllt. Hier ist, was ich tun werde für dich. Es ist wie eine Schenkung. Dir wird etwas geschenkt. Du hast keine Verbindlichkeiten dafür, sondern es ist einfach geschenkt. Ja, also, wir haben hier Vers 8, was wir schon hatten. Ne? Ich werde dir das geben. Ich glaube, ich habe ein paar Mal nicht. Gott bindet sich an seinen Bund. Er sagt, ich will dieses für dich tun. Das ist mein Bund mit dir. Das ist nicht, wenn du deinen Teil tust, dann tue ich dieses, sondern ich verspreche dir, dieses zu tun. Nun, du sagst, okay, aber das ist ja für Abraham. Ja, dieses Land wurde nicht uns versprochen. Und dann sagt er, Abraham, dir und deinen Nachkommen. Was ist dann mit uns? Nun, Gott hat uns etwas anderes versprochen. In Johannes 6, Vers 40 heißt es, denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Gott hat uns nicht ein Land auf Erden versprochen, er hat uns eine himmlische Heimat versprochen. Er sagte, wer mir vertraut. Nun, hier heißt es, der den Sohn sieht, heißt nicht, man muss vor 2000 Jahren gelebt haben, sondern wer von ihm hört, wer ihn quasi im Glauben sieht und annimmt, der wird ewiges Leben haben. Und es ist wieder die gleiche Art von Sprache. Ja, wer ihn sieht, an ihn glaubt, hat ewiges Leben. Nicht, wer glaubt und sich benimmt und keine der Gebote übertritt und genug spendet und regelmäßig in die Gemeinde kommt. Nee, wer ihm vertraut, wer an ihn glaubt, ich werde ihm ewiges Leben geben. Wieder quasi ein einseitiger Bund. Voraussetzung, Glaube. Erfüllung, Gott sagt, ich gebe ihm dieses. An keine weitere Bedingung geknüpft. Also, erste Verheißung, ich will dich zu einer großen Nation machen. Zweite Verheißung, ich werde dir ein Land geben. Wir haben gesehen, das ist für Abraham gegeben, nicht für uns, aber wir haben eine andere Verheißung. Und die dritte Art der Verheißung, ich werde dich zum Segen machen. Er wird gesegnet sein. Nun, das geschieht zum einen finanziell. Ein bisschen später in 1. Mose 24, ich lese das einmal kurz vor, in Vers 35 wird beschrieben, da hat Abraham diesen Knecht Eliezer, von dem wir schon gesprochen hatten, losgeschickt und da sagt der dann, der Herr, Gott, hat meinen Herrn, gemeint ist Abraham, sehr gesegnet, sodass er sehr groß geworden ist. Er hat ihm Schafe und Rinder gegeben, Silber und Gold, Knechte und Mägde, Kamele und Esel. Ja, das war die Beschreibung für Reichtum in der damaligen Zeit. Er sagte, der hat von allem mehr als genug. Gott hat ihn reichlich gesegnet. Zum anderen wurde er auch berühmt. Und Gott selber identifiziert sich später, wenn du die Geschichte von Mose am Dornbusch kennst, wo Gott ihn dann beruft, nach Ägypten zu gehen und sein Volk aus Ägypten zu führen, da sagt er, ich bin der Gott, deines Vaters Abrahams, Isaaks und Jakobs. Okay? Also er identifiziert sich selber als Gott Abrahams. Wenn er sagt, ich werde deinen Namen groß machen, du sollst ein Segen sein, er ist sehr bekannt. Und selbst bis in die heutige Zeit, Judentum, Christentum, Islam, alle berufen sich auf Abraham. Aber Gott geht noch darüber hinaus und verheißt, in dir werden gesegnet sein alle Geschlechter der Erde. Nun, das war zuerst nicht absehbar. Abraham lebt dort und sagt, okay, du hast immer noch versprochen, ich werde Nachkommen haben. Du hast dieses Land versprochen, aber im Moment bin ich Nomade in diesem Land. Ich reise da in Zelten herum. Und du hast versprochen, durch mich sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. So viele Leute kennen mich nicht. Ich bin in diesem kleinen Bereich, wo ich hier als Nomade herumziehe. Ja, ich habe einigermaßen Reichtum, aber ich bin kein König. Ich bin nicht irgendwie weltberühmt. Aber das wird aufgegriffen im Neuen Testament, in Galater 3, Vers 8. Dort heißt es, die Schrift aber, voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft voraus, in dir werden gesegnet werden alle Nationen. Nicht Abraham selber war dieser Segen, sondern sein Nachkomme sollte zu diesem Segen werden. Sehr bemerkenswert ist, und in 1. Mose 12, in Vers 7, dort heißt es, der Herr erschien dem Abraham und sprach, deinem Nachkommen will ich dieses Land geben. Bei mir in der Übersetzung steht deinen, ist aber nicht richtig. Okay? Es ist deinem Nachkommen, Einzahl. Und in Galater 3, wir hatten eben schon Vers 8 genommen, da wird genau auf dieses von Jesus Bezug genommen. Galater 3, Vers 16, dem Abraham aber wurde die Verheißung zugesagt und seine Nachkommenschaft. Er spricht nicht und seinen Nachkommen, wie bei vielen, sondern wie bei einem und deinem Nachkommen. Und wer ist dieser Nachkomme? Der ist Christus. Und so beginnt dann das Neue Testament mit Matthäus 1, Vers 1. Du hattest das Alte Testament und die ganze Beschreibung, was geschehen wird und was Gott verheißen hat. Und es endet damit zu sagen, da wird ein Prophet kommen und der wird den Weg des Herrn bereiten. Ende. Ja, wann kommt der? Darauf warten alle. Matthäus 1, Vers 1. Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Gott lässt dieses aufgreifen und sagen, Fortsetzung folgt. Hier ist die Fortsetzung. Hier ist das, was ich schon Abraham zu dem Zeitpunkt dann ungefähr 2000 Jahre später, hier ist das, was ich Abraham versprochen habe. Es kommt zur Erfüllung. Da ist dein Nachkomme, Einzahl. Es gab Nachkommen. Es gab das Volk der Juden. Aber es gab den einen Nachkommen, in dem die Verheißungen Ja und Amen sind, in dem die Erfüllung ist. Das heißt, der Segen kommt durch seinen Samen. Ich habe es dir versprochen, ich werde dich segnen und durch deinen Nachkommen werden gesegnet werden alle Nationen. Ich werde dich gebrauchen. Warum? Hatte er etwas Besonderes an sich selber? Eigentlich nicht. Wir hatten gesehen ganz am Anfang, Josua 24, Vers 2, er war mit seiner ganzen Verwandtschaft, die nicht an Gott geglaubt haben, in Ur. Aber er hörte die Stimme Gottes und er vertraute darauf und sagte, ich werde dieses Ganze verlassen und werde dem Herrn vertrauen und folgen und in das Land gehen, das er verheißen hat. Er glaubte dem Herrn. Es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Wir haben die Voraussetzung, tat Buße, er kehrte um, er ging weg von dem, wo er groß geworden ist, setzte sein Vertrauen nicht in die Dinge, die er hatte. Er hörte die Verheißung Gottes und was machte er damit? Das lesen wir in den Versen 4 bis 9 in 1. Mose 12. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Und Abraham nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, und all ihre Habe, die sie erworben, und die Leute, die sie in Haran gewonnen hatten. Und sie zogen aus, um in das Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land Kanaan. Und Abraham durchzog das Land bis zur Stätte von Sichem, zur Terebinte More. Damals waren die Kanaaniter im Land. Und der Herr erschien dem Abraham und sprach: Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, ein Altar. Und er brach von dort auf zu dem Gebirge östlich von Bethel und schlug sein Zelt auf. Bethel im Westen und Ai im Osten. Und er baute dort dem Herrn ein Altar und rief den Namen des Herrn an. Wir sehen als drittes noch die Reaktion. Abraham demonstrierte seinen Glauben, indem er tat, was ihm vom Gott aufgetragen war. Wir haben es gelesen, Vers 4, ganz kurze Beschreibung. Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Er tat, was Gott gesagt hatte. Er hätte sicherlich Ausreden finden können gegen diesen Umzug. Ich bin mittlerweile 75. Mit 75 machst du keinen großen Umzug mehr. Und das schon gar nicht, als dass du dein Land verlässt und dann als Nomade herumreist. Er hätte sagen können, ja, aber wir haben hier ganz viel Reichtümer angesammelt, kann ich dir nicht damit hier dienen? Nein, er nimmt nicht diese Ausreden, sondern er zieht los. Er machte sich auf den Weg, auch ohne alle Details zu kennen. Und deswegen hier diese Beschreibung, er zog an diesen Ort, baute dort einen Altar, zog zum nächsten Ort, baute einen Altar. Und du sagst, ja, kann er sich nicht entscheiden. Ja, Gott hatte ihm nicht genau gesagt, ziehe genau an diesen Ort und baue da eine neue Stadt auf, sondern sagte, gehe in das Land, das ich dir zeigen werde. Und er reiste in diesem Land umher. Er ließ das, was er sich aufgebaut hatte, hinter sich und zog als Nomade in dem Land umher. Das wird explizit gesagt in Hebräer 11. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Ja, welche Stadt war das? Es war nicht eine irdische Stadt, sondern er wusste, Gott hat noch etwas verheißen. Gott hat noch mehr in Planung für mich. Und vielleicht sehe ich das nicht mehr selber, aber ich werde Gott vertrauen und er wird seine Verheißung erfüllen. Ich vertraue ihm. Nun, das war ein spezifischer Auftrag für Abraham, haben wir schon gesagt. Das können wir nicht eins für eins zu uns übertragen. Aber wärst du bereit zu gehen, wenn Gott dich ruft? Wir haben vorhin in den Ankündigungen erwähnt, wir haben am Samstag den Missionstag bei uns. Was ist, wenn Gott dich woanders gebrauchen möchte? Wärst du bereit, wenn Gott es will, wird nicht der Wille für jeden sein, okay? Aber zu sagen, Gott, wenn du sagst, geh, ich werde gehen. Ja, mich kann es nicht betreffen, ich habe schon Familie. Abraham wurde mit 75 berufen. Mich kann es nicht betreffen, ich bin schon in Rente. Mich kann es nicht betreffen, ich habe nicht volle Gesundheit. Mich kann es nicht betreffen, bei mir sind welche in der Familie nicht gläubig. Oder sagen wir, Gott, wenn du mich hier haben möchtest, dann bin ich hier zufrieden. Wenn du mich woanders haben möchtest, dann werde ich gehen. Ich werde vertrauen, dass du mich recht leitest. Mein Vertrauen ist nicht darin, dass ich mir das alles zurechtlegen kann, dass alles Sinn macht, dass ich irdische Garantien für alles habe, sondern dass ich die Garantie des Wortes Gottes habe, dass du mich recht führen wirst, dass du hingegangen bist, uns eine Stätte zu bereiten, damit, wo du bist, wir auch sein dürfen. Nun, einige kritisieren hier, ja, du hast aber immer noch Lot mitgenommen und es gibt nachher Probleme damit. Ich möchte nur sagen, Vorsicht, wenn wir kritisieren, wo die Schrift nicht kritisiert. Über Abraham wird nur gesagt, er glaubte Gott und er zog hin. Und damit sollten wir das dann auch belassen. Und stattdessen betont Gott den Glauben von Abraham. Wir waren schon ein paar Mal in 1. Mose 15, hatten die Verse 1 bis 5 gelesen, wo Gott dieses Versprechen gibt. Wir hatten die Verse 7 und 8 gelesen und dann das folgende, wo er diese Verheißung gibt und diese Zusage mit diesen Opfern und haben Vers 6 in der Mitte übersprungen. Das können wir ja nicht stehen lassen. Ne? Vers 6, genau in der Mitte. Und Abraham glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Das Bindeglied zwischen, hier ist diese Versprechung, ich werde dich vermehren, ich werde dir eine große Nachkommenschaft geben und dem, ich werde dir dieses Land geben. Wie ist das verbunden? Wie passt das zusammen? Abraham glaubte dem Herrn und Gott rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Und genau so wird es auch im Neuen Testament aufgegriffen. Glaubte Gott und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Mit der Erklärung dann, dass nicht nur für Abraham, sondern auch für uns Rechtfertigung kommt aus Glauben. Wir hatten das auch gelesen, ich lese es trotzdem noch einmal, in Römer 4. Helmut hat das vorhin schon so schön für uns vorgelesen. Römer 4, Verse 1 bis 5. Was wollen wir denn sagen, hat Abraham, unser Vorfahr, dem Fleisch nach gefunden? Denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, so hat er etwas zu rühmen, aber nicht vor Gott. Was sagt die Schrift? Hier kommt das Zitat, 1. Mose 15, 6. Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Dem aber, der Werke tut, wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit. Dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Warum wird das so aufgegriffen? Weil so wie Abraham Gerechtigkeit empfing, so werden wir heutzutage gerecht vor Gott. Und der Kontrast, den er hier macht, ist Glaube und Werke. Er sagt, Abraham ist nicht durch Werke gerechtfertigt worden, nicht weil er so viel Gutes getan hat, sondern weil er Gott glaubte. Abraham hatte die Verheißung von Gott, ich werde dich segnen. Und er glaubte ihm und ist losgegangen. Wir haben viel mehr Offenbarung. Und Gott hat uns offenbart zu sagen, was wir glauben, ist, wir glauben auch, dass er Abraham die Verheißung gegeben hat, aber das bezieht sich ja nicht direkt auf uns. Aber wir glauben an seinen Nachkommen, an Jesus Christus, der gekommen ist, für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist, von den Toten auferstanden ist, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe, kommt nicht ins Gericht, sondern ist vergeben. Wie Abraham. Abraham glaubte, was Gott gesagt hatte. Wir glauben, was Gott offenbart hat in Jesus Christus. Und wir werden gerechtfertigt. Uns ist vergeben durch Glauben. Nicht, ich glaube irgendetwas. Jeder glaubt irgendetwas. Aber ich glaube Gottes Botschaft. Ich glaube der frohen Botschaft des Evangeliums. Gott zeigt hier in 1. Mose 12 seinen Heilsplan. Nach dem Sündenfall, hatten wir besprochen, Kapitel 3, nach der Sintflut, Kapitel 6 bis 9, nach dem Turmbau von Babel, Kapitel 11, dass Abraham dem Herrn glaubte und er rechnete sich an Gerechtigkeit an und Gerechtigkeit vor Gott kommt aus Glauben an Gott. Er glaubte ihm und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Wieder nicht seine Taten, sondern der Glaube an Gottes Verheißung. Und Gott versprach ihm den Segen. Die Erfüllung davon hat er, das habe ich schon ein paar Mal jetzt erwähnt, nur in einem bedingten Ausmaß erlebt. Nochmal Hebräer 11, dort heißt es in den Versen 13 bis 16, diese alle, und Abraham war vorher schon erwähnt, sind im Glauben gestorben und haben die Verheißung nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem besseren, das ist nach einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Er sagte, woran Abraham glaubte, war Gottes Verheißung und das war nicht diese Stadt, von dem er war, war nicht Ur, war nicht Haran. Er hätte die Möglichkeit gehabt, zurückzugehen, sondern er glaubte, Gott, du hast noch etwas in der Zukunft für mich und wir sehen noch nicht all die Verheißung, aber ich schaue auf den, der es verheißen hat, der es versprochen hat. Und ich vertraue ihm. Er ist treu. Er erfüllt seine Verheißung. Und er selber musste warten. Wir wissen nicht genau, wann sie aus Ur ausgezogen sind. Bei Haran waren es 75. Bis er Isaak hatte, war es 99. Oder 99 gezeugt, mit 100 geboren. Das ist eine lange Zeit. Und selbst dann hat er einen Sohn. Das klingt nicht nach einer großen Nation. Das klingt nicht nach einem Land. Und das klingt nicht nach, durch dich werden gesegnet werden alle Nationen der Erde. Wir leben heute ungefähr 4000 Jahre später. Und wir sagen, eine große Nation, ein Land und durch sie gesegnet, durch den Nachkommen gesegnet alle Nationen dieser Erde. Gott hat es erfüllt. Unser Problem ist manchmal, wir sagen, ich sehe davon nicht jetzt sofort etwas. Das stimmt. Abraham hat es auch nicht gesehen. Aber er schaute auf die Verheißung und auf den, der es verheißen hat. Das heißt, bei uns ist es nicht anders. Der Glaube nimmt nicht alle Herausforderungen, aber der Glaube gibt uns eine Hoffnung. In Johannes 5, Vers 24 steht, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben, kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus den Toten zum Leben übergegangen. Abraham hatte noch seine Herausforderung und wir werden noch zwei Botschaften über Abraham haben und wir werden das sehen, dass es nicht immer leicht war. Aber er glaubte Gott und er hat es ihm als Gerechtigkeit gerechnet und ihn hindurchgetragen. Was ist deine Reaktion? Abraham glaubte und das zeigte sich daran, dass er losging. Er sagte, Gott, du möchtest dies von mir, ich gehe. Hast du Gottes Verheißung im Glauben in Anspruch genommen? Zu sagen, Gott, du hast versprochen, während Jesus Christus als seinen persönlichen Heiland glaubt, der hat ewiges Leben. Und dann sagst du, nee, ich brauche meine Sicherheiten. Über dieses Erdenleben kann kein Mensch, keine Versicherung, irgendwelche Garantien geben. Nur der, der die Ewigkeit geschaffen hat. Und der hat versprochen, glaub an Jesus Christus, nimm seine Vergebung in Anspruch und ich gewähre dir ewiges Leben. Und ich belege es damit. Ich habe meinen Sohn gesandt, ich habe ihn von den Toten auferweckt und ich habe diese Botschaft verbreitet. Du kannst so viele erfüllte Verheißungen sehen. Und wie gesagt, Glaube äußert sich im Gehorsam. Was ist dein nächster Schritt? Vielleicht ist dieser Schritt, der erste Schritt, dein nächster Schritt. Vielleicht sitzt du hier und sagst, bisher bin ich noch bei der ganzen Verwandtschaft. Bisher bin ich noch in Ur. Nee, in Nürnberg oder Umgebung oder wo immer du wohnst. Aber ich bin hier und ich habe es mir hier gemütlich gemacht und ich versuche, alles, was nach dem Tod kommt, auszublenden. Das ist riskant. Denn es ist allen Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Wir werden vor Gott stehen und er wird sagen, was hast du mit meiner Verheißung gemacht? Aber vielleicht hast du das angenommen. Was ist für dich der nächste Schritt? Vielleicht ist es, der Gemeinde beizutreten. Vielleicht ist es, eine gewisse Sünde loszulassen. Vielleicht ist es, zu gehen und anderen Menschen zu sagen, so findest auch du ewiges Leben. Was ist dein nächster Schritt? Glaubst du Gott? Und im Glauben nimmst du diese Verheißung in Anspruch und tust das, was Gott von dir möchte. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für die Geschichte von Abraham. Ich danke dir, dass er dir vertraut hat und losgegangen ist. Und Herr, ich bete, hilf du uns, dir zu vertrauen. Du siehst, wo jeder Einzelne von uns steht. Ich weiß es nicht immer, aber du siehst es. Und Herr, ich bete, wenn jemand hier ist und dich nur von Hörensagen kennt, Herr, dass sie dir vertrauen, dass Jesus Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Herr, ich bete auch, dass du uns hilfst, den nächsten Schritt zu machen. Dass wir uns nicht einfach begnügen und sagen, ich habe ein paar Schritte gemacht und ich habe es mir jetzt bequem gemacht. Sondern immer bereit sind, dir zu vertrauen, dir zu folgen dass wir das tun, was du von uns möchtest. Herr, ich bete, wenn du jemanden hier aus der Gemeinde gebrauchen möchtest, um an einen anderen Ort zu gehen, um dort das Evangelium zu verkünden, wo es bisher kaum Zeugen gibt. Herr, ich bete, dass du die Freiheit hast, in uns zu wirken. Und ich bete, wenn etwas uns zurückhält, wirklich für dich zu leben und vielleicht auch verhindert, dass wir ein Zeugnis für dich sein können, dass andere Leute sehen können, dass Gott in und durch uns wirkt, dass wir zu einem Segen werden können für andere Menschen, dass wir auch dort bereit sind, dir zu vertrauen und dir zu folgen. Herr, wirke du, hab du die Freiheit, an meinem Herzen, an unserem Herzen zu wirken. Und wir wollen uns einfach dir anbefehlen, danken dir für das Vorbild, das wir haben, das du für uns hast aufschreiben lassen. Und wir bitten, mache uns zu Menschen des Glaubens, wie Abraham es war. In Jesu Namen. Amen.